Liebe Gottesdienstgemeinde, heute wird in unserem Predigttext ein Ereignis beschrieben, das etwa 3000 Jahre zurückliegt. Die Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem. Vielleicht ganz interessant, dass dieser Text erst viel später niedergeschrieben wurde. Circa 500 Jahre später greift der Chronist dieses Ereignis auf und beschreibt es noch einmal. Zu dieser Zeit war der Tempel schon längst zerstört. Das Volk Israel war viele Jahre im babylonischen Exil und der zweite Tempel stand schon. In dieser Zeit berichtet der Gerichtsschreiber aus dem zweiten Buch der Chronik im fünften Kapitel Folgendes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten in die Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf, samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Soweit der Predigttext, der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gottesdienstgemeinde, da wird uns ein uralter Text, 3000 Jahre, sagte ich, vorgelegt und wir fragen uns, was hat uns dieser Text heute noch zu sagen, nach all diesen Jahren? Schließlich leben wir doch gerade in einer ganz anderen Zeit, in einer Zeit, in der kein Tempel und auch keine Kirchen mehr eingeweiht werden. Vielleicht noch in ein paar Jahren die Sagrada Familia in Barcelona, aber mehr ist mir jetzt nicht bekannt. Ganz im Gegenteil, Kirchen, wie auch andere kirchliche Gebäude, werden zugemacht, entweiht, geschlossen, anderen Verwendungsmöglichkeiten zugeführt. So war vor kurzem in der Zeitung zu lesen, dass man in München plant, eine Kirche zu einer Kletterhalle umzufunktionieren. Ja, die Zeiten haben sich geändert, ganz anders wie damals vor 3000 Jahren. Und trotzdem sollen wir uns heute mit diesem Text befassen. Will er uns etwas mitgeben? Soll uns etwas gesagt werden? Schließlich lag ja auch bei der Niederschrift des Textes das Ereignis schon 500 Jahre zurück, ich sagte es eingangs. Und der Verfasser wollte, dass die Menschen etwas erfahren von dieser Tempeleinweihung. Und dabei ging es ihm sicher nicht darum, dass er den Text vervollständigen wollte, dass er auf seine eigene Darstellung seines Wissens Wert legte. Nein, ich bin fest davon überzeugt, er wollte den Menschen damals vor 2500 Jahren etwas mitgeben und er will auch uns heute etwas mit diesem Text mitgeben, etwas, das über dieser Beschreibung des großen Festes bei der Tempeleinweihung hinausgeht. Aber um was ging es ihm denn eigentlich? Um das zu ergründen, wollen wir in diesen Text eintauchen. Und unser erster Impuls ist, zumindest ging es mir so, ja, das waren halt noch Zeiten, als man Tempel einweihte. Als das ganze Volk zusammenkam, alle waren da, um den Tempel einzuweihen. Es ist eine wehmütige Rückschau auf die Zeiten, wie wir sie auch manchmal haben, wenn wir denken, ach, früher, da war doch alles besser. Da waren die Kirchen noch voller wie hier in Lauben. Da waren die Menschen noch näher am Glauben. Was waren das für schöne Zeiten damals, als Tempel eingeweiht wurden und alle waren dabei. Wenn das doch heute auch noch möglich wäre, wenn die Menschen so berührt wären von so einem Ereignis, das auf Gott hindeutet, wie damals. Und hinter diesem Seufzer, ach, wie war das schön, steckt doch auch eine gewisse Besorgnis darüber, wie es mit unserer Kirche weitergeht. Eine Besorgnis über den Zustand und die Zukunft der heutigen Kirche. Denn die Zahlen sind alarmierend, die die Statistiker uns herausgeben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hier in Deutschland hat sich inzwischen von der christlichen Kirche abgewendet. Und es sieht nicht danach aus, als würde hier etwas zum Besseren eintreten, ganz im Gegenteil. Offensichtlich spielt Gott im Alltag vieler Menschen keine Rolle mehr. Hat er für immer weniger Menschen Bedeutung? Und wir befürchten ja, dass dieses christliche Leben in unserer Gesellschaft auch immer mehr an Bedeutung verliert und immer mehr zurückgeht. Aber wem sage ich das? Schließlich sind wir ja heute hier im Gottesdienst und wir wollen ein Zeichen dafür setzen, dass es auch anders ist. Dass es durchaus noch viele, viele Menschen gibt, für die Gott wichtig ist in ihrem Leben. Uns ist der Glaube wichtig und darum sind wir auch heute hier im Gottesdienst zusammengekommen. Und wir wollen uns nicht damit abfinden, dass er im Alltag der Menschen immer weniger Bedeutung erlangt, dass er vielleicht sogar aus der Gesellschaft mehr und mehr verschwindet. Nein, wir wollen an dieser Stelle mit dem Wehklagen aufhören und überlegen, was wir tun können, was wir als gläubige Gemeinschaft tun können, um dem entgegenzuwirken. Und dazu gibt uns der Predigttext doch einiges mit. Er ist zum einen ein mächtiges Glaubenszeugnis. Da wird uns beschrieben, wie das ganze Volk dahinter steht. Und wenn man die Kapitel vorher liest, dann sieht man, mit welchem Aufwand und mit welcher Mühe und mit welcher Pracht dieser Tempel entstanden ist. Und man spürt förmlich in diesen Versen davor, mit wie viel Leidenschaft und mit welchem Herzblut der Tempel in Jerusalem aufgebaut wurde. Leidenschaft und Herzblut. Das sind auch die Stichworte, die uns in der heutigen kirchlichen Situation ansprechen sollen, anspornen sollen. Und dabei geht es nicht um Steine, ja, vielleicht auch manchmal um die Steine unserer Kirchenbauten, aber vor allem geht es darum, dass wir mit Leidenschaft und mit Herzblut für den Bau unserer Gemeinden sorgen. Welchen Beitrag können wir dazu leisten, ganz persönlich, um unsere Gemeinden zu stärken? Zwei Ausrichtungen sind meiner Meinung nach dazu erforderlich. Zum einen sollen wir dafür sorgen, dass in unseren Herzen der Glaube immer weiter wächst, dass da kein Stillstand oder gar ein Rückgang eintritt. In unserem Text hat mich dazu besonders dieses Stichwort die Herrlichkeit des Herrn angesprochen. Da wurde die Herrlichkeit des Herrn sichtbar. Da konnte jeder sehen, hier ist Gott. Und ich würde einiges dafür geben, wenn ich damals dabei gewesen wäre, wenn ich das miterlebt hätte, wie diese Wolke erschien und Gottes Gegenwart wirklich sichtbar wurde. Und natürlich freue ich mich auch darauf, dass ich einmal nach dem Leben hier auf Erden die Herrlichkeit Gottes erfahren darf, sichtbar erfahren darf und erleben darf. Aber als Vorgeschmack darauf ist es mir wichtig, diese Herrlichkeit Gottes in meinem Alltag auch immer wieder zu erkennen. Wo spüre ich denn Gott? Wo spüre ich denn seine Herrlichkeit? Wo spüre ich denn, dass er bei mir ist, dass er in meinem Leben eingreift, dass er für mich da ist? Wie erfahre ich das segensreiche Eingreifen in meinem Leben? Das können große Dinge sein. Und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dann werden wir vielleicht an manches erinnert, was Gott in unserem Leben getan hat, wie er uns geführt hat, welche Wendungen wichtig waren in unserem Leben, die wir vielleicht gar nicht wollten und die trotzdem passiert sind und die gut waren für unser Leben. Das können die großen Dinge sein, dass mein Leben wirklich auf gute Füße gestellt wird. Aber die Herrlichkeit des Gottes, sie erscheint auch in den vielen kleinen Dingen. Und als ich jetzt von Memmingen hier rübergefahren bin, dann kann ich mich ja freuen an dem wunderbaren Sonnenschein, an den grünen Wiesen, an den blühenden Bäumen, an den Blumen, die man allerorten sieht. Gott ist da in meinem Leben. Wenn ich aufmerksam darauf schaue und ich möchte diese Zeichen der Herrlichkeit Gottes an jedem Tag neu suchen und stärker beachten. Das ist das eine, was wir tun sollen, immer wieder Gott aufnehmen, seine Herrlichkeit erkunden. Das zweite ist, wir sollen unsere Glaubensgemeinschaft stärken. Wir sollen etwas dazu beitragen, dass wir als Gemeinde Gottes hier auf Erden, hier in Lauben und an anderen Orten auch wirklich zusammenhalten und uns gegenseitig bestärken in der Entwicklung unseres Glaubens. Und auch dazu hat dieser Text ein eindrucksvolles Bild zu bieten. 120 Priester spielen auf ihren Trompeten. Eine Reihe von Sängern stimmt mit ein und alles klingt, als höre man eine Stimme loben und danken den Herrn. Da hebt sich niemand heraus. Da spielt keiner der Trompete ein besonderes Solo, das ihm gerade einfällt. Da diskutiert niemand darüber, wie könnte man dieses Musikstück noch schöner und besser gestalten. Da fragt sich niemand, ob seiner Unmusikalität lieber schweigen sollte. Nein, da ist eine große Einheit da und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass dieser Lobgesang erklingt. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild dafür, wie unsere Gemeinde sein soll. Ein Einklang, wo man seine persönlichen Bedenken, seine persönlichen Ansichten vielleicht auch einmal ein Stück zurücksteckt, um der Einheit willen. Eine Einigkeit, die ausgerichtet ist, die Herrlichkeit Gottes einmütig zu loben. Und damit bin ich beim Sonntag Kantate und bei der Bedeutung, die Musik hat für das Glaubensleben bei uns. Und natürlich ist mir bewusst, dass eine Predigt über die Bedeutung der Musik hier in Lauben, ja, wie sagt man so schön, Eulen nach Athen tragen heißt, spielt doch in ihrer Gemeinde Musik eine ganz besonders wichtige Rolle. Aber vielleicht kann man an diesem besonderen Sonntag des Jahres auch nochmals hervorheben und sie darin bestärken, dran zu bleiben und diesen Weg weiter fortzuführen. Denn warum sind Singen und warum ist die Musik für unser Glaubensleben so wichtig? Zwei Antworten. Zum einen, wenn ich für jemanden ein Lied singe, manchmal macht man das ja am Geburtstag, dass man seinen Mut zusammenrafft und ein Geburtstagslied anstimmt. Manche singen für den FC Bayern in der Allianz Arena und viele singen hoffentlich mit hier im Gottesdienst. Wenn man das macht, dann ist das zunächst einmal ein ganz persönliches Geschenk an den, den man da besingt. So wie wenn ich für jemanden koche oder wenn ich für jemanden ein Gedicht schreibe, wenn ich einen Brief schicke oder etwas bastle. Wenn man das bei Menschen macht, dann kann man oftmals eine Freude erleben. Das hast du extra für mich getan. Daran erkenne ich, wie wertvoll und wichtig ich dir bin. Und ich bin überzeugt, auch Gott freut sich. Gott freut sich über unseren Lobgesang. Er freut sich, wenn wir uns in dieser Weise an ihn wenden. Und wenn wir unser Dank und unser Vertrauen in der Musik vor ihn ausbreiten. Musik schafft damit eine intensive Beziehung zu Gott. Und damit bin ich beim zweiten. Musik macht auch etwas mit uns. Die Worte, die wir hier hören, die Predigten, die Sie hier hören, die sind für den Kopf bestimmt. Aber Musik geht tiefer. Musik erreicht unsere Herzen. Musik ist etwas für unser Gemüt, für unsere Gefühle. Und die Lieder, die wir miteinander singen, sie können dazu helfen, dass der Glaube eben nicht nur im Kopf stecken bleibt, sondern dass er in unser Herz geht. Sie können uns dabei helfen, dass wir stärker fokussiert sind auf Gott, dem wir hier ein Lied singen. Und sie können uns helfen, über die Probleme des Alltags, über alle Zweifel und über alle Kummer hinwegzugehen. Musik als Gegenmittel gegen Angst, Frust, Zweifel und die vielen Dinge, die uns herunterziehen. Nun muss ich Ihnen an dieser Stelle gestehen, ich bin musikalisch unterdurchschnittlich begabt und wäre mit Sicherheit nicht beim Chor der Leviten bei der Tempeleinweihung ausgewählt worden. Bei uns zu Hause wurde eigentlich nicht gesungen. Und in der Schule hat mir meine Musiklehrerin als einzigem der Klasse einmal die Note 6 gegeben, weil ich so gar nicht singen konnte. War übrigens ein Grund, warum ich kein Pfarrer geworden bin, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, als unmusikalischer Mensch Pfarrer zu werden. Deshalb bin ich Informatiker geworden, auch gut. Im fortgeschrittenen Alter wollte ich es dann nachholen, habe versucht, Klavier spielen zu lernen, aber das habe ich dann auch bald wegen Erfolgslosigkeit aufgegeben. Im Gottesdienst habe ich oftmals geschwiegen, weil ich das dem anderen nicht zumuten wollte, meinen Gesang. Inzwischen singe ich mit im Gottesdienst, auch wenn es für meinen Nebenmann, meine Nebenfrau eine Qual sein mag. Und eins mache ich, wenn ich mehrmals in der Woche meine Nordic Walking Runden gehe, dann habe ich ein Lied auf den Lippen, ein Loblied oder viele Loblieder. Und ich spüre ganz stark, dass sich da drin etwas verändert in mir, dass mein Leben freundlicher wird, dass ich aufmerksamer werde für das Schöne, was mir begegnet. Musik ist gut für meine Stimmung. Und deshalb bleiben Sie hier in Lauben bei der Musik, bei dieser Befassung, mit dieser wunderbaren Gabe, die Gott uns gegeben hat. Singet dem Herrn ein neues Lied. So haben wir vorhin im Psalm gehört und auch als Wochenspruch. Ein neues Lied. Gibt es nicht wunderschöne alte Lieder, die wir singen können, die uns erfreuen? Muss es denn immer wieder was Neues sein? Ich verstehe diese Aufforderung, ein neues Lied zu singen, auf zweierlei Arten. Zum einen, wir sollen diese alten Lieder nicht gedankenlos singen, sondern wir sollen uns immer wieder davon überraschen lassen, was diese alten Lieder uns an Neuem, an neuer Erkenntnis geben können. Achten wir doch immer wieder bewusst darauf, was der Liedertexter hier an oftmals so wunderbaren Aussagen über die Größe und über die Güte Gottes, über seine Hilfe und sein Eingreifen in unserem Leben beschreibt. Singen wir also unsere Texte nicht gedankenlos herunter, sondern lassen wir uns immer wieder neu darauf ein, was uns mit den Liedern gesagt wird und in welchen wunderschönen Worten man das Gotteslob verpacken kann. Und zum Zweiten, ja, suchen wir auch immer wieder neue Lieder, neue Formen, wie wir uns an Gott wenden können, wie wir ihm loben können, wie wir ihm danken können, wie wir unsere Nöte und Probleme vor ihn bringen können. Und hinter beidem, hinter diesen alten Liedern, die wir immer wieder neu entdecken sollen und hinter den neuen Liedern, die wir immer wieder neu aufnehmen und entwickeln sollen, steht das, was in unserem Predigtvers beschrieben wird. Die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, sie wären ewig. Gebe Gott, dass die Güte und die Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben immer wieder spürbar, erfahrbar, sichtbar wird, dass sie immer wieder zum Ausdruck kommt. Amen.